Über eine halbe Stunde lang versank der Direktor in seiner Andacht. Zweimal bemerkte er, dass ihr Bauch sich anspannen wollte und zu zittern begann. Zweimal hörte er mit seinen Küssen auf, um seine und ihre Freude in süße Ungeduld zu verlängern. Er nahm einen Schluck Champagner und beobachtete ihre geschlossenen Augen und ihre Wangen, die sich mit einem feinen, feuchten Schimmer bedeckt hatten. Dann vertiefte er sich wieder in ihre süße Frucht, bis Caroline nicht mehr länger an sich halten konnte. Sie packte seinen Kopf und presste ihn zwischen ihre Beine und umschloss ihn mit ihren Oberschenkeln. Dann durchlief eine zuckende Welle ihren durchtrainierten Körper und ein langer, lauter Schrei lag in den dunklen Räumen in der Dorotheagasse. Dann herrschte einige Minuten lang vollkommene Stille, die nur von dem Geräusch ihres keuchenden Atems und dem Zusammensinken der niederbrennenden Fichtenscheite im Kamin gestört wurde. Nach einer Weile hob sie ihren Kopf und lächelte ihren Direktor an. Mit elastischem Schwung verließ sie die Tischplatte und kniete sich zwischen seine Beine. Sie öffnete seinen Morgenmantel und ließ vorsichtig ihre Lippen über sein Glied fahren. So sehr er sie mit seinen Unterbrechungen gequält hatte, so schnell kam es ihm nun bei ihrer Variante. Er stöhnte auf und umklammerte mit beiden Händen die geschnitzten Löwenköpfe, die das Ende der Armlehnen seines Stuhls bildeten. Als er erlöst zurücksank, legte sie ihren Kopf auf seinen Bauch und blieb dort entspannt kniend liegen. So war die Ouvertüre zu ihrem Verhältnis gewesen, und all dies war zu einem festen, wöchentlichen Ritual geworden. So hätte es auch heute stattfinden sollen. Doch diesem paradiesischen Ablauf eines Abends, der am Ende eines zermürbenden Arbeitstages stand, wurde nun eine jähe Wendung beschert. Der Direktor war nach dem ersten Akt nach Hause gekommen. Caroline hatte den Champagner geöffnet, den Rasierapparat zurechtgelegt und war bereit gewesen. Für ein Fest. Jetzt musste sie ein Taxi rufen und dem Geliebten zusehen, wie er nach einem flüchtigen, enttäuschten Kuss zurück in die Oper eilte. Auf der Terrasse der Oper hatte Elisabeth Reinisch Corelli gefunden. Er stand dort allein und blickte auf den Ring. Die Autos bildeten mit ihren Schlusslichtern einen pulsierenden Drachenwurm. An dieses Bild wurde Corelli erinnert. An die Drachenwürmer bei den chinesischen Neujahrsfeiern in Chinatown, in New York. Vor einem Jahr war er mit der Staatsoper in Amerika auf Tournee gewesen. Damals hatte er die chinesischen Drachenläufer in Chinatown bewundert. Zu Dutzenden liefen sie in endlosem Miteinander durch die schmalen Straßen. Einer trug den Drachenkopf voran und all die anderen folgten mit dem langen rot-goldenen Tuch seiner Spur. Rot. Das war die Farbe, die sich Michael Corelli am eindringlichsten eingeprägt hatte. Rot. Und als Begleitmusik das rhythmische Trommeln. Hunderte Trommeln vertrieben das alte, tote Jahr. Tausende Knallkörper rissen prasselnd einen Schlitz in den Vorhang der Zeit, und das neue Jahr konnte eintreten. Wie ein langsam pumpendes Herz schleuste der Verkehr die unscharf rot glimmernden Schlusslichter an der Oper vorbei. Als sie sich eben wieder einmal in Bewegung setzten, eilte Elisabeth Reinisch auf die Terrasse und rief schon von weitem: »Herr Doktor, bitte kommen Sie schnell. Wir haben eine Tote in den Garderoben.« Corelli löste seinen Blick von den langsam rollenden Autos und sah ihr entgegen. Sie trug ein mittellanges schwarzes Kleid und eine Perlenkette. Die junge Frau, die dafür ausgesucht worden war, in Stresssituationen kühl und umsichtig zu handeln, lief mit angespannten Schritten auf ihn zu. »Kommen Sie bitte schnell, der Direktor und die Polizei sind bereits informiert.« »Eine Tote in den Ballettgarderoben?« »Ja, ja, bitte kommen Sie schnell.« »In Ordnung, gehen wir.« Corelli nahm die junge Frau am Arm und zog sie zurück in das Haus. Auf der Straße rollten die Autos weiter in Richtung Burggarten und Parlament. Wie ein chinesischer Drachenwurm. Michael Corelli trat zwischen den fünf Feuerwehrleuten, die sich mittlerweile versammelt hatten, hindurch in die Garderobe. Die Männer in den braunen Uniformen mit den Äxten im Gürtel und den silbernen Helmen hatten einen Schutzwall gebildet, gegen die Neugier, gegen die Pietätlosigkeit, gegen die Angst derjenigen, die von dem Vorfall gehört hatten und herbeigeeilt waren. Der Name wurde leise geflüstert. Isabelle. Isabelle hieß die Tote. Einige Maskenbildner standen auf dem Gang und redeten leise und mit ernsten großen Augen. Isabelle, die Spanierin, die schöne Isabelle, die zarte Isabelle, die schöne, zarte, verführerische Isabelle aus Barcelona. Sie hatte so gut in die Carmen-Inszenierung gepasst, mit ihrem vollen, langen, lockigen Haar, schwarz. Schwarz wie Ebenholz war ihr Haar, Sie brauchte keine Perücke, um als Mädchen aus Sevilla glaubhaft zu erscheinen. Corelli trat in die Garderobe und sah, dass jede Hoffnung töricht war. Oft schon hatte er das Werk des Todes betrachtet. Oft schon erkannt, wann sein Wirken endgültig stärker war als die Kunst eines Arztes oder eines Gebetes. Corelli trat langsam auf die schöne Isabel zu und achtete dabei darauf, nicht in den See aus Blut zu treten, der sich unter ihrem Stuhl und dem Schminktisch gebildet hatte. Ein schmaler Pfad war freigeblieben, verschont von dem tiefdunklen Rot, in dem sich die Glühbirnen des Schminkspiegels verdoppelten. Das Linoleum des Fußbodens war an einer Stelle trocken und keusch und erlaubte es Corelli, nahe an Isabel heranzutreten. Aus Routine legte er ihr Mittel- und Ringfinger an die Halsschlagader. Aus Routine. Nicht aus Hoffnung. Er fühlte die glatte junge Haut. Isabel war erstaunlich hell, trotz ihrer katalonischen Herkunft. Hell und schlank. Sehr schlank. Wie eine Jagdhündin, sinnierte Corelli und dachte diesen Gedanken nicht im mindesten pietätlos. Eher bewundernd. Er blickte in die offenen Augen von Isabel. Sie glänzten still. Das tiefe, dunkle Braun ihrer Iris schimmerte wie eingeöltes Holz. Seltsam. So habe ich sie nie strahlen gesehen, als sie noch am Leben war. Er kannte Isabel. Er kannte sie gut. So wie er alle Mitglieder der Staatsoper kannte. Dies brachte sein Beruf mit sich. Als Arzt der Wiener Staatsoper kannte er sie alle. Die Sänger und Sängerinnen, die jungen Menschen vom Ballett, die Musiker, den Direktor, den Portier, alle, alle kannte er. Allen hatte er in die Augen gesehen, nicht nur einmal. Auch Isabel hatte ihn in seinem Zimmer besucht, wenn sie Krämpfe hatte in den Beinen oder Menstruationsschmerzen oder einfach nur Kopfweh oder wenn sie 5 Minuten Stille wollte, Ruhe, Auszeit vom Alltag der Karriere. Er sah es sofort, wenn sich die Tür öffnete. Er sah es in den Augen und in der Aura. Er sah, wenn ihn jemand aufsuchte, nur um zu reden. Mit einem Menschen zu reden, der nicht in die Abläufe des Opernalltags eingepfercht war. Eingezäunt, getrieben von Ehrgeiz, Leidenschaft und Intrigen. Er sah es in der stillen Hoffnung. Sie hatten die Hoffnung, für 5 Minuten nicht funktionieren zu müssen, so wie auf der Bühne, so wie bei den Proben. So wie auf den Gängen, in den Waschräumen, in der Kantine, so wie in den Garderoben. Nirgendwo gab es ein Entkommen. Dieses Haus war ein Brennglas aus Anspruch, Ehrgeiz, Ruhm und Scheitern. Der, auf den sich sein Fokus richtete, musste stark sein. Ohne Pause. Auch Isabel war stark gewesen, ohne Unterlass. So wie die Kollegen. Mit straffem Gang und hoch aufgeworfenem Kopf trieben sie durch die Gänge der Oper, wie junge Tiere auf der Jagd nach Erfolg. Die jungen Männer des Balletts mit dem nie endenden, stechenden, müden Blick, stechend vor Ehrgeiz, den jungen Körper zu einer Wunderwaffe im Kampf gegen die Müdigkeit zu machen. Und müde von eben diesem Kampf, dem Endlosen, dem Kampf, der jeden Monat, jede Woche, jedes Jahr schwerer wurde. Die jungen Mädchen mit den straff am Kopf angelegten Knotenfrisuren, die sie noch sehniger erscheinen ließen, und dem berechnenden Blick auf die Partnerin neben ihnen. Auf deren Körper, deren Zähigkeit, deren Achillessehnen. Sie alle waren stark. Tag ein, Tag aus. Ohne Unterlass. Und jetzt war eine von ihnen tot. Isabel aus Barcelona war tot. Erlöst und entspannt lag sie auf dem Schminktisch und ihre Augen strahlten wie noch nie. Michael löste seine Finger von ihrem Hals und strich ihr mit einer stillen Bewegung über die Augenlider. Isabel wehrte sich nicht. Und dann sah es aus, als ob sie seit langem wieder einmal friedlich schliefe. So wie damals, als sie ein kleines Mädchen war. Sie war mit ihrer Mutter nach Madrid gefahren und hatte dort zum ersten Mal in ihrem Leben ein Ballett gesehen. Auf der großen Bühne. Im dunklen Saal war sie an ihre Mutter geklammert dagesessen und hatte den wunderschönen Frauen zugesehen, die in weißen Kostümen auf gestreckten Beinen und gestreckten Füßen über die Bühne schwebten. Fließend, wie Regentropfen. Wie Regentropfen, die über ein Palmenblatt perlen. So waren ihr die Mädchen in ihren schneeweißen kurzen Kleidchen aus Taft und Tüll erschienen. Sie trugen kleine Diademe aus weißen Federn auf ihrem Haar und alle waren sie schön. So schön. So wunderschön mit ihren schwarzen Haaren und ihrer hell gepuderten Haut. Ihre Augen spiegelten die Scheinwerfer und die goldenen Schnitzereien der Logen im Zuschauerraum. Dort, wo Isabel mit ihrer Mutter saß und nicht mehr atmete. Sie presste ihre Hände in den Oberarm ihrer Mutter. Mit offenem Mund saß sie da und bewegte langsam ihren Kopf im Takt der schwellenden, zarten Musik. »Sie sind so schön«, flüsterte sie endlich. als ihre Mutter ihr einen sanften Kuss auf die Wange gab.